Funpod.
Der sonnige Podcast.
Herzlich willkommen zur 119. Folge von Funpod, sagt Marc. Vor kurzem war ich in Wuppertal zum Geburtstagsbrunch mit Familie eingeladen. Der Hin- und Rückweg via Autobahn war quasi identisch mit der Reichweite meines Saxo-Elektrik. Bei der Suche nach einer Steckdose wurde ich im Drehstromnetz fündig, das Nachlegen einiger Elektronen garantierte uns eine sorglose Rückfahrt. Der Ladehalt war auch nur 1 Kilometer vom Café entfernt. Die Drehstromkiste hat die Nummer 1 und ihr Eigentümer wird als geistiger Vater und Initiator dieses Netzwerkes angesehen. Somit war es für mich eine Pflicht und Ehre, den Betreiber dieses Ladehaltes interviewen zu dürfen. Ich freue mich sehr, euch in den nächsten 22 Minuten ein Gespräch mit Holger Käser präsentieren zu können, welcher euch von den Anfängen des Ladenetzwerkes erzählt, die rasante Entwicklung schildert und berichtet, wieso für ihn das Drehstromnetz viel mehr ist als nur eine Ansammlung von Steckdosen an unterschiedlichen Orten. Das Wort hat nun Holger.
Ja, ich heiße Holger Käser. Ich bin 44 Jahre alt und bin Lehrer an einer Waldorf-Förderschule. Und mit dem Arbeiten an dieser Waldorf-Förderschule in Wuppertal hat sich für mich ein Problem ergeben, nämlich ich musste mit dem Elektroauto lange Strecken überbrücken. Und dazu fehlte ein Tankstellennetz.
Ja, genau, da sind wir natürlich auch beim Thema angekommen. Das heißt, die Drehstromnetzwerk, was du am 1. Juni 2003 gegründet hast, hast du dann mit wem gegründet oder wie hast du angefangen?
Ganz allein habe ich angefangen. Ich habe an dieser Schule eine Ladestation errichtet und habe zu Hause bei mir eine errichtet. Und damit hatte ich 2 Eckpunkte, die 35 Kilometer auseinander lagen. Das war ja damals eine ganz normale Reichweite für ein Elektrofahrzeug. Das heißt, man konnte jetzt über diese 2 Stationen, wenn man zum Beispiel im Kölner Raum startete, konnte man über Wuppertal nach Herdecke bis nach Soest fahren. Und das natürlich war schon mal eine ganz feine Sache.
Und was für ein Fahrzeug hattest du damals, 2003?
Ein CDL. Ja, mein erstes, was ich auch bis heute noch habe.
Ja, und wie ging es dann weiter?
Ich habe dann erst ganz öffentlich angeboten, habe gesagt, ich habe 2 Ladestationen und habe an Elektrofahrer geschrieben, E-Mails geschrieben und habe sie eingeladen, dass sie die nutzen dürfen, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Ich habe einfach gesagt, ich habe 2 Stationen, die sind rund um die Uhr auf und ihr euch erwartet da Drehstrom. Und das, da ist ein Zahlenstoß dran und da gibt es einen Code für und das hieß damals die grüne Kiste. So haben wir das getauft, oder habe ich mir ausgedacht. Die grüne Kiste, weil gelbe Kisten gab es schon, die hat er BSM gehabt, ne? Die immer noch auch noch, die Park-and-Charge-Kisten und andere Leute machten ihre Kisten grau und ich wollte meine Kiste grün machen, habe ich mir gedacht. Die gab es noch nicht.
Und dann ist das Netzwerk so langsam gewachsen, weil die Leute das genutzt haben.
Auch. Dann habe ich das viel rumerzählt und habe erste so Treffenveranstaltungen verabredet und habe die Leute animiert, mitzukommen. Zum Beispiel nach Gütersloh Kaffee trinken. Das war eine der ersten Fahrten. Da sind wir ins Nixdorf-Museum gefahren und haben ganz viele Elektrofahrer aus der ganzen Region angesprochen und haben gesagt, ob sie nicht einfach Lust hätten, mit zu frühstücken zu fahren. Und das stieß auf ganz großen Zuspruch. Und auf das war ein ganz toller Ausflug. Und da bei diesen Treffen und auch vorher schon habe ich ziemlich viel Rückenwind gehabt. Und die Leute sagten, ich kannte alle die Elektrofahrer, die ich schon kannte, sagten, ja Mensch, klasse, ja komm, welche der ersten Stunde waren sofort dabei und sagten, ich mache da sofort mit, das finde ich super. Und haben sich sofort selber so einen Kasten gebaut und haben den an die Wand gehängt. Und wie gesagt, damals war alles offen. Ich habe diese Liste an jeden verteilt, der es wissen wollte. Und dann schlichen sich immer mehr Leute ein, die nur nutzten und nicht anboten, also die Strom haben wollten. Und damit musste ein Regelwerk geschaffen werden, was das etwas reglementierte und was auch auf Wachstum aus war, auf ein Wachstum, was nicht durch Fördergelder und nicht durch staatliche Subventionen gestützt ist, sondern was wir als ganz freies Netzwerk ohne irgendeinen Dazutun und auch selber eigenmächtig kontrollieren, beschützen, erhalten, pflegen, was mit ganz einfachen Mitteln dastehen kann.
Das heißt, wie sehen die Regeln heute aus?
Die sind eigentlich fast noch gleich geblieben wie damals. Es ist eigentlich ziemlich einfach, dass du Strom anbieten musst. Du musst selber eine Ladestation errichten und damit bekommst du die kostenlose Mitgliedschaft und somit den Zugriff auf alle Daten und alle Kontakte und Adressen, die in diesem Verzeichnis drin sind. Und das ist alles. Und die Bedingung ist natürlich, es muss Drehstrom sein und man muss rund um die Uhr dran können. Also ohne, dass man sich vorher anmeldet, muss man dorthin fahren können. Und wird dann da meist freundlich empfangen und kann sich seinen Strom sofort nehmen und hat meistens auch frei zugängliche Sicherungen, dass man sich selber helfen kann. Und das Ganze ist abschließbar. Man besitzt einen Schlüssel von den Kisten. Das ist eine Gleichschließung. Ja, das hat sich auch bewährt. Das kommt sehr gut an bei den Elektrofahrern.
Ich muss zugeben, ich habe hier leider jetzt nicht geguckt, wann ich meine Kiste errichtet habe. Ich meine, das war dann 2006 oder 2007. Ich habe dann ja die Nummer 54. Das heißt, es hat dann doch immerhin schon 4 oder 5 Jahre gedauert, bis so 50 Leute nachher in dieser Liste vorhanden waren. Hättest du mit einem größeren Wachstum gerechnet oder wie hast du dieses Projekt geplant?
Das stimmt nicht ganz. Wir haben rechnerisch ungefähr 50 Kisten pro Jahr sind zusammengekommen. Ne? Wann haben wir angefangen? Hast du gerade gesagt?
2003.
Da sind wir jetzt 10 Jahre, da kommen wir nicht hin. Das ist weniger. Am Anfang war, du hast recht, am Anfang war der Start langsamer, aber es hat sich eingependelt später auf ein Wachstum von 50 Kisten pro Jahr. Das heißt, über den Daumen jede Woche eine neue Kiste. Es gibt da auch Saisongeschäfte. Im Frühjahr kommen mehr Kisten dazu als im Winter, wenn es friert. Im Moment ist totaler Nebensaison. Und dieses Wachstum hat sich so eingependelt. Es ist auch immer gleich geblieben, aber fast immer gleich geblieben.
Und diese Kisten sind ja heute standardisiert. Das heißt, wie erfolgte dann auch in den Anfangszeiten die Fertigung?
Also die ersten Kisten habe ich alle selbst gebaut. Ich bin in die Halle gegangen bei meiner Schule. Das war eine alte Fabrikhalle. Da habe ich alte Gehäuse von den Wänden geschraubt, habe die selbst bestückt. Habe so 2 Tage an so einer Kiste habe ich gearbeitet, habe Steckdosen gesammelt, habe mir Material spenden lassen von Leuten, die noch Drehstromsteckdosen rumliegen hatten, habe Sicherungen eingebaut, habe die selbst verdrahtet und habe diese Kisten dann verschenkt. Habe die angestrichen grün, habe die habe da was dran geschweißt, so 2 Laschen mit 2 Bohrungen, dass man da ein Vorhängeschloss dranhängen konnte. Und dann habe ich die Kisten nicht nur verschenkt, sondern teilweise bin ich auch umgegangen und habe die aufgehängt. Ich habe die montiert, da musste noch der Elektriker kommen und musste die in Betrieb nehmen.
Das heißt, da steckt ja schon richtig viel Herzblut hinter in diesem...
Ja, am Anfang war ich besessen von der Idee, dass das klappen kann und war... Ja, da steckte viel drin. Ja, also das war nicht nur Eigennutz, sondern ich merkte so, dass ich was mit diesem Regelwerk und mit diesen Dingen, dass ich was gefunden habe, was mal ganz groß werden kann. Und da dachte ich, das ist es wert, eine Form von Startkapital da reinzustecken, was mit Manpower ist, was durch selber machen, das anzuschieben. Ja, das war für mich, das brauchte keinen Gegenwert in Geld, sondern mir hat es Spaß gemacht, mit den Leuten in Kontakt zu treten und neue Elektrofahrer kennenzulernen. Mir hat es Spaß gemacht, von denen die Reiseberichte zu lesen, von den Leuten, die das Netzwerk anfingen zu nutzen, die plötzlich durch ganz Deutschland fuhren. Das war ja vorher auch schon möglich, aber es war ein unglaublicher Planungsaufwand. Ne? Ich erinnere mich so an die Touren der Aachener, die durch ganz Deutschland gefahren sind und die das so privat organisiert hatten und die selber ihre Ladestationen einfach über das Internet gefunden haben, bei Privatpersonen. Aber das war alles ein riesen Organisationsaufwand, so eine Tour zu machen. Und ab dem Moment, wo das Drehstromnetz Bereiche abdeckte, die größer waren, war das plötzlich einfach so Tag und Nacht möglich. Man konnte einfach losfahren und das das fixte die Leute dermaßen an, dass die wirklich sehr angespornt waren, jetzt auch selber aktiv zu machen. Man musste ja gar nicht so viel machen. Man musste nach außen Steckdose anbringen. Das war eigentlich alles. Und schon konnte man losfahren. Was zu der Zeit, wo Energieversorger noch nichts getan hat, wo gar nichts stand, was Unglaubliches war. Also das hat uns ganz viel Rückenwind gegeben. Wir haben einfach in einer guten Zeit angefangen, sagen wir mal. Aber es gab nicht viel. Sagen wir mal, das LEMnet war damals in einem ganz miserablen Zustand. Früher waren ganz viele Leicheneinträge da drin, die nicht nutzbar waren, wo man niemanden erreichte, wenn man anrief. Park und Charge gab es fast ausschließlich nur einphasig. Und von flächendeckend war jetzt auch nicht die RIS, war zwar ein großes Netzwerk, aber mit einphasigen Ladestationen ist halt einfach Reisen eine Katastrophe. Man kann da nicht große Strecken. Also das einzige Fahrzeug, was Park und Charge tauglich geblieben ist bis heute, ist das Zweig. Und da die Zweigfahrer freuen sich natürlich über dieses Netz. Es ist auch ein ganz tolles Netz. Und ich habe aus diesen beiden Netzen, aus dem LEMnet und auch aus Park und Charge, beide Ideen zusammengetragen. Das ist eigentlich, das Drehstromnetz ist eine Mischung dieser beiden Sachen. Das hat die kostenfreie Seite und die Informationsseite vom LEMnet bekommen. Also, dass man auf privater Basis sowas macht und die freie Zugänglichkeit mit den abschließbaren Boxen von Park und Charge. Und das Ganze ist dann auch aufgepeppt mit Drehstrom und damit war es, was man plötzlich gut nutzen konnte.
Und die Kisten hast du dann wie lange gebaut?
Ach, was heißt lange gebaut? Ich habe die, bis ich den Markus Herrmann getroffen habe auf einem CTL-Treffen in Dänemark. Das war auch ein L-Fahrer, der fährt, glaube ich, heute nicht mehr L, ich weiß es nicht genau, ob er noch fährt. Und der hat Spaß an der Idee und war sofort bereit, also relativ schnell bereit und gesagt, ach, wenn ihr Kisten baut, braucht die professioneller sind. Ich könnte mir vorstellen, aus neuen Komponenten sowas zu bauen. Und dann haben wir uns getroffen und haben einen Prototyp entworfen, der unter 100 Euro kosten sollte. Also unser Ziel war, wir wollten eine Kiste bauen, die es für 99 Euro gibt. Und das haben wir auch geschafft. Und das ging zwar nur mit Mühen und Nöten, da gab es keinen Gewinn dran, überhaupt nicht. Das waren Einkaufspreise und Bastelwochenenden, wo man sich getroffen hat. Und dann hat man an so Kistenbauwochenenden 20 Kisten gebaut und die hielten dann erstmal wieder ein paar Wochen, ein paar Monate. Und dann traf man sich irgendwann mal wieder, wenn keine mehr da waren. Und dazu kam, dass wir diesen Preis halt niedrig halten wollten, dass wir anfingen, wir haben Sponsoren gefunden, die uns, die gesagt haben, für jede Kiste, die ihr aufhebt, geben wir 20 Euro. Und da gab es Elektrofahrer, die haben das unterstützt und dann durfte die Kiste auch ein bisschen teurer, ein bisschen besser werden und dann konnten wir die immer für 99 Euro anbieten. Und das war eine Schmerzgrenze. Die haben viele Elektrofahrer überwunden, haben gesagt, ja komm, der 100er, das ist es mir wert, dann habe ich eine vernünftige Installation. Wir haben auch festgestellt, ich kann es für das Geld nicht mal selber bauen, ich schaffe es nicht. Und das hat einen richtigen Boom gegeben. Als dann richtige Gehäuse da waren, mit Fingerschutz, mit also wirklich gut gebaut, die wasserdicht sind, mit guten Qualitätskomponenten, in dem Moment ging das richtig los und Markus Herrmann konnte sich kaum retten vor Aufträgen. Der hat unheimlich viel gemacht und gebastelt und ist ganz viel auf individuelle Wünsche eingegangen. Die Leute wollten dann plötzlich Stromzähler haben und dies und das. Dann haben wir die Kiste verbessert, haben die Steckdosen nach außen geholt. Das ist, was heute die Typ-2-Kiste geworden ist, die außenliegende Steckdosen hat. Und die... Es gab immer so Entwicklungsschritte, wenn man Serien produziert, weil das halt am einfachsten war. Ne? Der Markus hat das dann irgendwann, hat es wirklich ja, sehr stark natürlich auch in das Familienleben eingegriffen. Und da kommen wir eigentlich zu einem ganz wichtigen Thema, das Wachstum des Drehstromnetzes. Das durfte eigentlich nicht größer werden, weil wir das privat nicht, es gab Phasen, wo wir das privat nicht richtig stemmen konnten. Da gab es dann Wartezeiten und Leerlauf, weil der Beruf geht nun mal vor. Ne? So ein brotloses Hobby, das ist nicht ohne weiteres einfach immer machbar. Das muss man mit Familie vereinbaren und mit dem Beruf. Und das ist manchmal richtig schwierig gewesen. Und das hat Markus Herrmann aber unheimlich zufriedenstellend hingekriegt. Der hat einfach Der hat die Leute wirklich unglaublich schnell bedient und hat ganz schnell Kisten gebaut, hat die immer sofort zur Post gebracht und hat das ganz hervorragend gemacht. Und dieses Wachstum des Drehstromnetzes, das durfte nicht weiter wachsen. Also mehr als 50 Kisten im Jahr schienen schlecht schaffbar zu sein mit diesen privaten Mitteln und ohne Geld dafür zu bekommen.
Na gut, ich sag mal, wenn ihr natürlich 20 Kisten a 100 Euro irgendwo zwischenleitet, bedeutet das ja auch eine entsprechende Kapitalbindung einfach auch.
Ja, das kommt noch dazu. Man musste in Vorkasse gehen. Ja. Und dann dazu kam ja auch noch die volle Haftung. Ne? Markus Herrmann durfte das, er durfte diese Sachen, er hat eine elektrische Ausbildung und durfte das machen. Und von daher musste er aber auch gerade stehen für das, was er da baute. Ne? Und dafür aber kein Geld zu kriegen, das war schon ein unglaublich großes Opfer, muss ich sagen.
Du hast gerade so gesagt, Familie und Elektromobilität muss zusammenpassen oder muss man unter einen Hut kriegen? Du hast momentan ja auch zwei kleine Kinder. Wie schaffst du es gerade, Elektromobilität und Familie unter einen Hut zu bringen?
Ach, bei mir ist es gerade schwierig geworden. Ich habe gerade wenig mit Elektromobilität zu tun. Ich habe das Drehstromnetz, das ist ja inzwischen ziemlich groß geworden und das ist schon lange nicht mehr so, dass man alle Leute kennt und dass die persönlichen Kontakte, die sind... Es ist professioneller geworden und jetzt inzwischen haben sich ganz viele Leute gefunden, die mitstreiten. Ja? Also ich mache das ja schon lange nicht mehr alleine, sondern es gibt jemanden, der die Daten annimmt und die Einträge pflegt. Und es gibt jemanden, der sich um die Internetgeschichte kümmert, um den Auftritt und darum, dass diese Datenbank ein richtiges Format hat. Und so sind halt Leute wie Ralf Kasen, der im Moment diese Datenpflege betreibt, und der Ralf Zimmermann, der sich auch um das LEMnet kümmert, die sind unheimlich wichtig. Ohne die würde das gar nicht funktionieren heute. Und so kommen immer wieder Leute, die sagen, ach, ich kann eine Homepage machen oder sowas. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn Leute dazukommen und sagen, ja, wir wollen mal was tun. Und so mache ich selber im Moment gar nicht so viel. Ich berate viel oder ich kümmere mich um Sponsoring oder wenn Kisten irgendwo an fremden Stellen aufgestellt werden, dann vermittle ich und suche Leute, die sich Kisten aufhängen lassen wollen und suche Leute, die... Also ich vermittle und ziehe Fäden und versuche so zu unterstützen. Mehr mache ich eigentlich gar nicht mehr. Der ganze Rest läuft durch die anderen Beteiligten, die mitmachen. Und der darf den Christian Wörl nicht vergessen, der die Kisten baut und das auch unglaublich zuverlässig macht. Und es ist eine Standardkiste dabei entstanden, die jetzt einen Stromzähler hat, immer serienmäßig, die sich richtig sehen lassen kann, die immer weiter verbessert wurde und wahrscheinlich auch noch weiter verbessert wird. Und dieses Team an Leuten, wir haben aber auch unglaublich viel Spaß dabei. Muss ich sagen, wir telefonieren manchmal oder treffen uns einmal im Jahr und freuen uns, dass es gut läuft. Das ist unser Baby.
War es denn für dich schwierig, dieses Baby dann in andere Hände zu geben?
Ach, es geht. Das ist ja mit so einem Baby so, dass das nicht nur schöne Momente sind. Man flucht ja auch viel. Es gibt immer wieder Momente, wo man sich sagt, ach, ich höre auf, ich kann das nicht mehr machen, das geht nicht mehr. Und dann denkt man sich, nee, willst du das, diese ganze Arbeit, die du schon reingesteckt hast, willst du das alles verwerfen? Man kann eigentlich gar nicht aufhören damit. Man muss eigentlich, wenn man damit angefangen hat und man war von der ersten Stunde dabei, dann ist man eigentlich fast, dann ist das wirklich das eigene Baby. Das kann man nicht weggeben, so ohne weiteres. Ne? Auch wenn das viel Arbeit ist. Man kann dann versuchen, was zu verbessern wieder, aber das ganz loslassen, das geht nicht. Und die Arbeit abgeben, geht eigentlich inzwischen relativ gut, muss ich sagen. Also ich freue mich unheimlich. Und da muss ich das nochmal unterstreichen, wir haben einfach unglaublich viel Spaß daran. Ne? Wenn Leute so ein Kapitel oder so ein Außen- und Kuchenstück von diesem Netzwerk übernehmen und sagen, ich möchte mich gerne verantwortlich fühlen für das und das, dann machen die das eigenverantwortlich und auch ohne ständig fragen zu müssen. Die machen das so gut, wie sie das eben können und wann sie das eben können. Und damit macht das eben auch Spaß.
Weil wir uns ja jetzt mit Sunpod außerhalb der Drehstromnetzwerk bewegen, können nur Mitglieder bei euch tätig werden oder dürften sich auch andere Hörer bei euch melden?
Tja, Das ist natürlich schwierig. Ne? Wir sind ja ein geschlossener Nutzerkreis, dadurch, dass wir diese Statuten und so auf, oder dass ich diese Statuten so entwickelt habe. Das ist natürlich schwierig, wenn jemand sich einfach engagiert und hat dafür keinen Nutzen oder keinen Gewinn, dann wird es meistens ziemlich kompliziert schnell. Ich sehe die Rechnung, die Waage, die muss mal ausgeglichen sein. Ne? Schön ist es natürlich, wenn wir Hilfe bekommen, aber das ist eine schwierige Frage. Ich kann das gar nicht so richtig ad hoc beantworten. Natürlich kann jemand die Homepage machen, wenn er sich dazu berufen fühlt. Aber wir müssen trotzdem immer hart an diesen Regeln dranbleiben, dass wir eine Ladestation haben für jedes Mitglied. Das geht nicht anders. Und da muss man gucken. Vielleicht kann dann diese Person, wenn die sich sehr einbringt, eine Patenschaft übernehmen. Und die muss vielleicht auch nicht über Geld finanziert werden. Also wir versuchen immer irgendwelche Wege zu finden. Es soll eigentlich niemand draußen bleiben. Jeder, der zu uns kommen will, der soll das auch dürfen und können. Und das gelingt eigentlich auch.
Ja, das war eigentlich fast schon ein sehr schönes Schlusswort, Holger. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht noch ein paar Anekdötchen erzählt. Es gab doch mal eine Rundmail innerhalb der Liste, dass Geld gesucht wurde mit einer Kontoverbindung zusammen. Ich glaube, es war ja ein vierstelliger Betrag, wo das Geld benötigt wurde, um halt diese Vorfinanzierung zu realisieren. Und dann gab es eine Woche später auf einmal die E-Mail, hups, bitte kein Geld mehr überweisen, wir haben genug. Was steckt denn dahinter?
Der Markus, der die Kisten damals gebaut hat, der ist ja in meine Vorkasse getreten und hat irgendwann angemeldet, dass ihm das finanziell zu schwierig wird, dass er mit seiner Familie immer ins Trudeln kommt, mit seinem privaten Konto. Also mussten wir mal ein finanzielles Polster zur Verfügung stellen. Wir haben uns also überlegt, dass wir uns lieber Geld bei unseren Mitgliedern leihen wollen. Dafür gab es keine Zinsen und nichts, sondern nur einen getippten Zettel von mir, dass wir so und so viel Geld empfangen haben und dass man das auf Widerruf jederzeit wiederbekommen kann. Und dann haben wir Markus das Geld zur Verfügung gestellt und er konnte dann, wenn er Material bestellte, daraus schöpfen. Und diese Hilfsbereitschaft der Mitglieder, die zeichnet sich eigentlich immer ab, dass wir haben eigentlich nie finanzielle Probleme gehabt. Wir haben eigentlich, wenn wir sagten, wir brauchen Geld, dann haben sofort alle gesagt, ja Mensch, wir haben doch ein bisschen Geld, wir geben was. Und so ist diese Spendenbereitschaft unglaublich groß gewesen immer. Die Leute, die, man merkt richtig, dass dieses Herz und dieser Kern des Netzes, der besteht darin, dass die Leute zusammenhalten. Die wissen, was sie da haben an diesem Netzwerk und die möchten das gern pflegen, die möchten das erhalten, die möchten das am Leben erhalten. Und wenn irgendwo Not am Mann ist oder auch Not am Geld ist, dann ist die Bereitschaft unglaublich groß. Und das ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis, das zu merken, dass die Menschen das so wohlwollend annehmen, dass das so was Schönes ist und was man so pflegen kann. Das bestärkt mich auch immer weiterzumachen und zu sagen, ja, das ist nicht nur ein Netzwerk, das ist nicht nur eine Steckdose, sondern da steckt viel mehr hinter. Dahinter steckt, dass man sich kennt, dass man zum Kaffee eingeladen wird, häufig, wenn man sich trifft, dass man mittlerweile mit vielen ist man befreundet und untereinander ist dieses Netzwerk halt eigentlich viel mehr ein soziales Netzwerk geworden als ein elektrisches.
Holger, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.